Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Könnten Sie eigentlich kurz und knapp erklären, wie das Geld in die Welt kommt? Nimmt es einen Ursprung vielleicht so, wie der Volkswirt Thomas Mayer lange dachte?
Ja, der Goldgräber schürft es irgendwoher, der findet es im Bach und dann ist es ein Goldstück und das kommt dann zur Bank und die Bank gibt einen Verwahrschein aus, das ist dann ein Geldschein gibt aber mehr Geldscheine aus, als wirklich Goldstücke reinkommen, weil sie davon ausgeht, dass nicht alle Leute, die Gold dort deponiert haben, das gleichzeitig sehen wollen. Das nennt man dann fraktionale Reservehaltung. So, das hat man alles gelernt, habe ich gelernt und so hat man gedacht, so funktioniert die Welt.
Es funktioniert ganz anders, sagt der Dokumentarfilm Ökonomia, der heute in die Kinos kommt. Nur eins unserer Themen hier im Kompressor. Der Kunstkompass, das ist seit 1970 ein jährlich in Deutschland erstelltes Ranking der weltweit gefragtesten Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart. Die Liste basiert auf der Annahme, dass die Qualität von Kunst zwar nicht messbar ist, wohl aber die Resonanz in der Kunstwelt. Das heißt, die Faktoren sind, wie oft wurden Arbeiten dieser Person ausgestellt, wie häufig wurde über sie berichtet, wie viele Ankäufe gab's, wie viele Auszeichnungen und Preise. Auf den ersten Plätzen des Kunstkompass sieht seit Jahren gleich aus. Da tummeln sich nämlich die Dauerbrenner Gerhard Richter, Bruce Norman, Georg Baselitz und Rosemarie Trockel. Soweit, so wenig überraschend. Zusätzlich zu den Top 100 präsentiert der Kompass aber auch die Top 100 Stars von morgen. Das sind diejenigen Künstlerinnen und Künstler, die im vergangenen Jahr die steilste Erfolgskurve hingelegt haben. Und da wiederum ist auf Platz 1 die 1974 in Nigeria geborene Ottobong Nkanga. Im vergangenen Jahr war Nkanga Artist in Residence im Berliner Martin-Gropius-Bau und genau dort findet gerade eine große Werkschau statt. Stefanie Rosenthal hat die Schau mitkuratiert. Schönen guten Tag, Frau Rosenthal.
Hallo.
Ottobong Nkanga arbeitet ja mit ganz unterschiedlichen Materialien, auch in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Sie ist bildende Künstlerin, macht aber auch Performances. Was ist charakteristisch für ihre Arbeit? Wie kann man ihre Themen kurz ungefähr umreißen?
Ja, Ottobong Nkanga, das stimmt. Die arbeitet in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Medien. Ich glaube, das ist auch für sie charakteristisch. Und ein Thema, was auch für uns so faszinierend war und wir sie deshalb ja auch schon 2019 eingeladen haben als Artist in Residence in den Gropiusbau, ist, dass sie sich stark mit der ja auch der Frage der Verbindung eigentlich zwischen Körper und Land oder Körper und Natur auseinandersetzt und vieles in dem Sinne auch um politische Fragen geht, ne, wie Identitätsfragen, aber auch die Frage, wo gehören wir hin, warum gehören wir wohin und wer sagt uns und hat das Recht, uns zu sagen, wo wir hingehören als Menschen. Und das ist ein wichtiges Thema. Ich will im Gropiusbau direkt an der Mauer stehen. Und sie entwickelt es eben in ganz vielen unterschiedlichen Medien, von Performance zu Soundarbeiten zu großen Installationen.
Diese Arbeiten sind sehr opulent, sehr sinnlich. Gleich wenn man den ersten Stock des Gropiusbau betritt, da gibt es zum Beispiel eine ganz große begehbare Installation. Also man tapst da auf so einem Feld mit großen weißen Kieseln, um hier aus den Ritzen lugen Pflanzen, die überleben können, ohne Wurzeln zu schlagen. Was will Ottobong Nkanga mit dieser Installation zeigen?
Ja, genau. Taste of a Stone ist ja wie so ein ganz eigentlich überdimensionaler Innengarten, ne? aus Felsen oder kleinen Steinen. Die Steine findet sie auch immer in der Gegend. Also wir haben die sozusagen hier aus dem Umraum auch Berlin und zum Teil etwas weiter weg Italien hergebracht. Und diese Frage zum einen, was sind Steine? Also was bedeuten wir uns Steine? Was haben die für eine Geschichte? Also auch das, was so Steine in gewisser Hinsicht archivieren an Geschichte, aber auch so ein bisschen dieses Ritual, dass man ja Steine auch mitnimmt. Also ich habe das als Kind ganz viel gemacht, dass ich Isarsteine irgendwo hingeschleppt habe oder Steine aus Kreta mitgenommen habe. Also es geht viel um dieses Verwurzeltsein und genau das in Verbindung mit dem, was Sie angesprochen haben, eben diese Frage auch, wo kann ich zu Hause sein? Mhm. Und einige der Pflanzen eben sind Pflanzen, die ja kein Wasser brauchen, sondern sozusagen sich aus der die wurzellosen Pflanzen, die Wasser und Nährstoffe eigentlich über die Bretter aufnehmen und dann eben sich überall zu Hause fühlen können. Also und das ist so ein Thema, das sie hat. Also diese Frage, wo fühle ich mich zu Hause, wo gehöre ich hin?
Wie ist denn eigentlich Ihre Prognose, Frau Rosenthal? Wird Otto Bong Nkanga aufrücken von der Newcomer-Liste in die, sagen wir mal, echte Top 100 der wichtigsten Künstlerinnen und Künstler?
Ja, also für mich gehört sie da schon längst dazu. Mhm. Und das ist erstaunlich. Also da ist auch immer so die Frage, ne, wie männliche Künstler und weibliche Künstlerinnen auch eingeordnet werden, weil sie ist wirklich... sie war auf der Documenta, sie war auf der Sharjah Biennale, sie war auf der Venedig Biennale. Sie hat wirklich, also jetzt bei uns endlich eine Einzelausstellung auch in Deutschland gehabt, aber davor schon überall anders. Also sie ist wirklich eine ganz zentrale Künstlerin, die seit Jahrzehnten hart arbeitet und einfach auch eben poetische, politische und finde ich auch sehr erzählerische Arbeiten kreiert.
Sagt Stefanie Rosenthal, Mitkuratorin der Ausstellung von Otto Bong Nkanga. Die Ausstellung läuft noch bis 13. Dezember unter dem Titel There is no such thing as solid ground im Gropiusbau in Berlin. Ganz herzlichen Dank, Frau Rosenthal. Nadine ist eine sympathische Frau um die 30, mittelgroß, dunkles Haar. Sie kann Englisch, Hindi, Chinesisch, Japanisch, Französisch, Deutsch. Momentan arbeitet sie bei einer Versicherung. Nadine ist Roboter. Genauer gesagt ist sie der Roboter-Zwilling der Computerpionierin Nadia Magnena-Thalmann, die sich mit dieser Nadine einen Traum erfüllt hat. Für ein Porträt der beiden ist die Fotografin Julia Steinige Weg nach Singapur gereist, um dort eine faszinierende Welt vorzufinden. Entstanden ist dort in Singapur auch der Fotoband »I think I saw her blink«. Und Julia Steinigeweg ist jetzt zu Gast im Kompressor. Herzlich willkommen, wie schön.
Vielen Dank, ja, ich freue mich.
Entstanden ist dieser Band eben in Singapur. Und das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, war am Telefon über ihr Fotoprojekt, das enorme Wellen geschlagen hatte. Sie haben nämlich Menschen und vor allem Menschenpuppen porträtiert, gar nicht, um sich lustig zu machen oder um irgendjemanden zu denunzieren, sondern um genau das auszuloten, was da eigentlich passiert, zwischen diesem Künstlichen und dem Echten, diese Sehnsucht, die da zum Tragen kommt, wenn Echtes und Künstliches sich treffen, wo die Grenzen verlaufen, wo sie vielleicht emotional, aber auch dann wegbrechen. Jetzt sind sie nach Singapur gefahren, um, ich glaube, zunächst wirklich Nadine zu fotografieren mit ihrer Besitzerin. Aber dann wurde ganz viel mehr daraus. Also Nadine war in gewisser Weise richtig ein Türöffner. Wie war das?
Ja, ich habe eigentlich vor Ort in Singapur gemerkt, dass Nadine nicht zufällig an diesem Ort entstanden ist. Singapur pflegt nämlich einen, ja, ich möchte sagen, naiven Technikoptimismus und versteht sich als das neue Silicon Valley Asiens. Und der Roboter an sich, also Es herrscht auch ein ganz besonderer Umgang mit Natürlichkeit. Das hat mich, also ich wurde selbst davon überrascht und habe dann in Singapur halt auch Dinge fotografiert. Eigentlich wollte ich nur dieses Porträt von diesem Roboter fotografieren und habe, dann sind mir aber immer wieder Dinge begegnet, die ich ja auch mit aufgenommen habe, die Teil des Buches sind und an denen dieser Umgang mit Natürlichkeit und etwas Ursprünglichem vielleicht auch ganz offenbar wurde.
Das müssen Sie näher erklären. Was ist das für ein Umgang? Also diese Fotos sind ja zunächst relativ steril, die sind sehr düster, die könnten auch irgendwie so einer Blade Runner-Ästhetik folgen oder so. Also man hat so den Eindruck, dass da auch so Themen wie Überwachung, so eine Künstlichkeit irgendwie viel normaler ist als bei uns. Was für ein Umgang ist es mit dem, was die Natürlichkeit nennen?
Ja, ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Man sieht auf einem Bild im Buch ein großes Gewächshaus. Das ist ein Botanikmuseum, das man besuchen kann. Oder ein Pflanzenpark, nenne ich jetzt mal. Und ich habe vorher recherchiert und geschaut und dachte, ah, okay, das könnte interessant sein. Und auf diesem Bild im Internet ist immer so eine riesen Dunstwolke, um diesen Pflanzenberg zu erkennen innerhalb dieses Gewächshauses. Und ich dachte dann, in Singapur sind immer 30, 35 Grad. Ich dachte, ich ziehe mir ein ganz leichtes Kleidchen an, damit ich da bloß nicht schwitze, weil es wird natürlich in einem Gewächshaus noch heißer sein. Kam da rein und dann war es aber so, wie es in Asien oft convenient, sagt man, gemacht wird, auf 15 bis 18 Grad runtergekühlt, sodass es halt angenehm für die Besucher ist. Und dann habe ich die ganze Zeit auf diesen Dunst gewartet. Ich war den ganzen Tag in diesem Gefäckshaus völlig unterkühlt, habe mein Stativ aufgestellt und gewartet und gewartet. Ja. Und irgendwann kam eine Durchsage und dann hieß es, ja, jetzt gleich geht's los mit dem Cloud Forest, wird gesagt. Und dann wird halt Wasserdampf gesprüht, damit es aussieht wie Regenwald.
Verrückt.
Und ich fand das absurd, dass es in einem Pflanzenmuseum solche Dinge passieren. Und dieser düstere Look, sag ich mal, der Bilder ist ironischer gemeint, als es rüberkommt vielleicht in erster Linie.
Okay.
Weil Singapur selbst eben ja sehr stetige Temperaturen hat. Es ist immer Sonnenschein, es herrscht ein ganz sehr freundliches Miteinander. Dafür ist Singapur auch bekannt. Das ist so das Klischee dort. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in der Truman Show, weil halt auch Kehrseiten existieren dort. Also es gibt die Todesstrafe, es gibt ja eine Verheizung von Billiglohnarbeitern, die aus dem Ausland eingeschifft werden und so weiter und so fort. Viele andere Dinge, viel Überwachung. Aber ich wollte dem halt mit genauso klischeehaften Mitteln begegnen, wie dort auch hantiert wird, sag ich jetzt mal.
Also ich finde das großartig gelungen und es ist vor allen Dingen bei all diesen Bildern so unklar, eben, wo ist das Lebendige, Reale, wo hört das auf, wo kippt das in das Künstliche? Also wir sehen da zum Beispiel auch so einen glänzenden Schwanz eines Reptils, der so hinter so einem Ursprung verschwindet oder so einen hellen Fußabdruck auf Asphalt oder dann auch so einen sternenfunkelnden Nachthimmel, wo man nicht ganz sicher sein kann, sind das nicht vielleicht nur irgendwelche leuchtenden LEDs? Und dann auch interessant eben plötzlich so eine abgerissene Silikonpfote, wahrscheinlich die Pfote von Nadine, von diesem Roboter. Man ist geradezu erleichtert, dass der Fall damit wenigstens klar wird, sonst kann man sich nie so richtig sicher sein. Und das finde ich eine total interessante Geschichte, die ich vielleicht kurz noch mit Ihnen diskutieren will, weil in Ihrem nächsten Fotoband zum Beispiel auch eine Rolle spielt, Thomas Melle und sein Uncanny Valley. Das war so ein Theaterstück, in dem Thomas Melle, der Schriftsteller, im Grunde als Avatar auf der Bühne sitzt. Es ist nicht er selbst, sondern ein Roboter, der genauso aussieht wie Thomas Melle selbst. Nur, dass die Schädeldecke aufklappt und lauter Drähte und Steckverbindungen zu sehen sind. Und dieses Uncanny Valley, das ist ja so eine Hypothese, die besagt, dass wir eigentlich dann ein Problem mit künstlichen Kreaturen bekommen, wenn die uns total ähneln. Wenn die nur so ein bisschen ähnlich sind, wie vielleicht so der Cowboy Woody zum Beispiel aus diesem Pixar-Streifen Toy Stories, finden wir süß. Aber wenn die zu ähnlich werden, dann sind wir total komisch berührt. Dann ist uns das hochgradig unheimlich. Und diese Schnittstelle, das ist das, wo Sie auch interessiert sind.
Ja, genau. Es ist... Ich glaube, also ich habe mich auch lange gefragt, was für ein Unwohlsein das ist. Und ich glaube, ich habe für mich persönlich die Antwort gefunden, dass es mir Angst macht, welche neuen Gewohnheiten diese Puppen oder Menschenkopien bringen. Also was sie eben abschaffen im zwischenmenschlichen Verhalten, was uns wichtig ist. Zum Beispiel Höflichkeitsformen, weil es einfacher ist, mit Siri direkt und knapp zu sprechen. Sie versteht einen dann besser. Also Siri gegenüber ist das nett. Aber vielleicht rede ich mit meinem Mann zu Hause dann genauso irgendwann und das möchte ich nicht.
Ja, steiniger Weg. Eine absolut faszinierende Arbeit haben Sie hier abgeliefert mit diesem neuen Band. I Think I Saw Her Blink heißt er. Erschienen im Kerber Verlag. 24 € kostet dieser Fotoband. Und ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch im Kompressor.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Beim Auktionshaus Christie's in New York ist eine Erstausgabe von William Shakespeares Comedies, Histories and Tragedies für einen Rekordpreis versteigert worden. Das 1623 gedruckte Buch brachte fast 10 Millionen US-Dollar ein und damit mehr als je ein literarisches Werk zuvor bei einer Versteigerung. Es ging an einen US-Sammler, Peter Mücke.
Vom als First Folio bekannten Sammelband mit 36 Theaterstücken des englischen Dramatikers existieren nur noch wenige vollständige Ausgaben. 2001 war eine davon für die bisherige Rekordsumme von 6,1 Millionen Dollar versteigert worden. Die Hälfte der 36 Stücke sind darin zum ersten Mal veröffentlicht worden und wären sonst möglicherweise verloren gegangen. Darunter Macbeth, Was ihr wollt, Julius Caesar und Der Sturm.
Mit einer als Kunstaktion konzipierten Plakatreihe unter dem alten CDU-Wahlkampfslogan »Keine Experimente« wollen 8 Berliner Frauen mit nichtdeutschen Eltern auf ihre Rolle in der Gesellschaft hinweisen. Zu ihnen zählen neben der Galeristin Anahita Sadighi auch die SPD-Politikerin Safsan Chebli. Die Frauen wollen nach eigenen Angaben nicht mehr beweisen müssen, dass sie deutsch genug, stark genug seien. Sie seien keine Experimente, sondern bestimmten mit darüber, was heute gesellschaftliche Norm in Deutschland sei. Der von der CDU in den 1950er Jahren genutzte Wahlspruch steht aus Sicht der Organisatorinnen für Stillstand, Skepsis gegenüber Erneuerung und letztendlich auch für die Verneinung von Tatsachen. Der Autor René Träder ist für seinen Buchtitel »Das Leben so nein, ich so doch« mit dem Mops des Jahres 2020 ausgezeichnet worden. Der Preis wird von Deutschlandfunk Kultur für den kuriosesten Titel auf dem deutschen Buchmarkt vergeben. In dem Buch von René Träder geht es um den Umgang mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen. Über den Prozess der Titelauswahl sagte der Verfasser bei uns im Programm:
Das war bei uns so, dass ich eigentlich mein Lebensmotto auf dieses Buch drucken wollte, aber meine Lektorin meinte, das ist zu krass, weil in dem Buch geht es ja um Schicksalsschläge und um Probleme und Krisen, also auch um psychische Gesundheit und auch um psychische Belastungen. Und sie meinte, das lesen ja auch Menschen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Und mein Lebensmotto ist, umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Und dann ist dann irgendwann daraus dieser kleine Dialog entstanden, der das auch ganz gut ausdrückt.
Der Autor René Träder des Buches »Das Leben so nein, ich so doch«, das im Ullstein Verlag erschienen ist. Lost ist das Jugendwort des Jahres 2020. Das hat der Pons Verlag am Morgen in Stuttgart bekannt gegeben. Mit dem Begriff wird ahnungsloses und unsicheres Verhalten beschrieben. Mit fast der Hälfte der Stimmen setzte er sich gegen die Finalisten Cringe und World Wild durch. Cringe beschreibt etwas Peinliches und Unangenehmes, das man bei sich oder anderen beobachtet. World oder Wild bedeutet etwas Krasses und Besonderes.
Hier geht es jetzt um einen Comic, ein schmaler Band in Pastellrosa mit einem poetisch tiefsinnig anmutenden Titel »Wie Dinge sind« von einer kanadischen Comiczeichnerin, die sich schlicht Gigi nennt. Wie Dinge sind, das ist ihr erster Comic. Er ist jetzt auf Deutsch im Avant Verlag erschienen und Jule Hoffmann hat ihn gelesen. Hallo Jule.
Hallo.
Ich muss gestehen, ich hatte noch nie von Gigi gehört. Wie bist du auf sie gestoßen?
Ja, auch mehr zufällig, aber zu meinem großen Glück, muss ich sagen, weil mich dieser Comic wirklich extrem beeindruckt hat, also vor allem künstlerisch.
Aha, bevor wir das näher streifen, erzähl kurz, worum geht es in »Wie Dinge sind«?
Ja, also es geht um eine junge Frau in einer kleinen Stadt in Kanada und sie gehört zur zweiten Generation. Also ihre Eltern sind in das Land migriert, um ihrer Tochter sozusagen ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ist eine asiatisch-kanadische Familie und die Mutter hat sehr hart gearbeitet. Inzwischen sind beide Eltern aber alt und pflegebedürftig und sie kümmert sich auch um die beiden. Also es geht sehr stark um ihre Verantwortung und so ihre Pflichten gegenüber diesen Eltern, auch deren Erwartungsdruck, den die auf sie ausüben wiederum. Und dann sieht sie auf der Straße eines Tages eine andere, ihr selbst ähnliche Frau und gerät dann später durch einen Zufall, durch eine Verwechslung eigentlich in deren Wohnung. Beziehungsweise man weiß eigentlich nicht ganz genau, ob es wirklich eine andere Frau ist oder irgendwie sowas wie eine andere Version von ihr selbst. Das flimmert so ein bisschen uneindeutig. Jedenfalls zeugt diese Wohnung der anderen so ein bisschen von einem freieren, weniger belasteten Leben. Also da ist ein Reisepass mit vielen Stempeln drin, es gibt Fotos aus Paris und auf dem Anrufbeantworter ist eine Nachricht von der Mutter, die offenbar sehr lange nichts mehr von der Tochter gehört hat. Und darin spiegelt sich sehr stark sowas wie so eine Sehnsucht nach Freiheit, Unabhängigkeit, nach dem Ausbruch eigentlich aus dieser familiären Enge. Und sie bleibt dann einfach in dieser anderen Wohnung und schläft ein. Und im Traum kommen ihr ganz viele Kindheitserinnerungen, vor allem an die Mutter, die halt von der Arbeit nach Hause kommt, der alles wehtut, die sagt, sie hätte nie in dieses Land kommen sollen, sie hätte ihr Leben aufgeben müssen für ihre Tochter. Und danach wacht die Protagonistin weinend in der Wohnung auf und man merkt, es geht so ganz stark auch um tiefes Schuldgefühl gegenüber der Mutter.
Wow, okay, also das klingt nach einem ja sehr komplexen, sehr doppelbödigen Plot. Wie ist der grafisch umgesetzt? Also was lässt dich so jubilieren, so begeistert sein?
Genau, das ist nämlich ganz großartig. Also ich bin sehr begeistert von der Art, wie die Geschichte erzählt wird, nämlich fast nur über Bilder, wirklich wie in so einem Film, in dem ganz wenig gesprochen wird. Und jedes einzelne Panel ist auch so sorgfältig designt und detailgetreu, realistisch und in Schwarz-Weiß gezeichnet, sodass die Panels tatsächlich an Filmstills erinnern in der Ästhetik. Das dazu beiträgt auch, dass die gesprochenen Sachen nicht in Sprechblasen stehen, sondern unter den Panels auf so schwarzen Balken in weißer Schrift stehen, was das auch so eine Untertitelästhetik hat wie im Film. Genau wie eben Geräusche oder Mailbox-Ansagen in eckigen Klammern sind, wie man es auch von Untertiteln kennt. Und einige Bilder sind dann immer so sehr blass in so ganz vielen Grauabstufungen. Andere sind in Schwarz-Weiß mit hohem Kontrast so ganz scharf gestochen, was sehr an so das Entwickeln von analogen Fotos in der Dunkelkammer erinnert. Da fand ich den Einstieg sehr schön. Die ersten beiden Seiten zeigen so in acht Panels, wie sich die Protagonistin die Haare hochsteckt, wobei das Bild aber immer schärfer wird. Also man steigt quasi wie so aus einem Nebel in die Story ein und beobachtet dann diese Frau, aber immer nur von außen. Also es gibt keinen inneren Monolog. Man weiß eigentlich nicht, was in ihr vorgeht, und sie wechselt auch nur so ganz wenige Sätze mit anderen. Und diese stille Beobachtung dieser Frau hat teils auch fast so was sinnlich-erotisches, wenn sie sich zum Beispiel aufs Bett legt und sich mit der Hand über den Nasenrücken bis zum Kinn streicht, wieder in acht Panels, als hätte jemand wirklich so in wenigen Sekunden achtmal den Auslöser von der Kamera gedrückt quasi. Und also man beobachtet sie minutiös, aber es gibt keine übergeordnete Erzählung. Sie ist auch selbst nicht so richtig eine Identifikationsfigur. Man wird einfach konfrontiert mit diesen Bildern und diesen Szenen.
Okay, aber ehrlich gesagt, also seichte oder sagen wir leichte Unterhaltung klingt doch anders, oder?
Ja, das stimmt. Also es steckt sehr viel Traurigkeit in diesem Comic, sehr viel Melancholie, aber merkwürdigerweise auch gleichzeitig hat es so eine Leichtigkeit in der minimalistischen Art, wie sie das erzählt, Gigi. Also es gibt so eine ganz große Klarheit in der Ästhetik. Sie hat so eine ganz ruhige Beobachtungsgabe, mit der sie Gegenstände und Szenen so abbildet. Ähnlich wie ihre Hauptfigur, die auch so als Hobbyfotografin Dinge festhalten möchte, eben wie Dinge sind. Und an einer Stelle heißt es dann fast bedrohlich, die Dinge sind eben so, dass sie sich ständig verändern. Also das heißt, durch dieses Festhalten der Dinge, wird den Gegenständen eigentlich so eine Bedeutung zugeschrieben, dass die es eigentlich sind, die das Leben von Leuten ausmachen, die sie umgeben sozusagen. Und man beobachtet halt einfach so viele Stillleben. Es sind einfach wirklich oft Stillleben. Der Comic hat was ganz Stilles und es wird einem narrativ gar nichts aufgedrängt. Man ist selbst Beobachterin und alles ist eigentlich so der eigenen Lesart überlassen, sodass man eigentlich auch gerne mehrmals durch den Comic blättert, obwohl es so traurig ist.
Okay. Und vielleicht auch noch mal ein Wort zu dieser sagenumwobenen Gigi. Also schreibt sich schlicht GG. Was weiß man denn über die?
Ja, genau. Also eigentlich wenig. Ich habe sie natürlich sofort gegoogelt und sie hat auch eine sehr gut gepflegte Website und sie hat auch sehr viele FollowerInnen auf Instagram, wo sie auch einmal die Woche so einen Comic-Haiku veröffentlicht, den ich sehr empfehlen kann. Ah. Aber ich habe über sie eigentlich gar nichts rausfinden können. Das heißt ja auch so ominös auf diesem Buch, auf dem Buchrücken, dass sie in einer Kleinstadt in Kanada lebt und arbeitet. Also scheinbar lebt sie irgendwie sehr zurückgezogen oder hält sich irgendwie so aus der Öffentlichkeit fern. Aber für mich ist sie allemal eine Entdeckung, weil was mich an diesem Comic auch so begeistert hat, ist, wie meisterhaft und stilvoll Gigi eben die Mittel des Comics einsetzt. Also die Emotionalität des Visuellen, die Sequenzhaftigkeit, die ja auch so die Nähe zum Film ausdrückt, aber auch die Literarizität, weil eigentlich ist es wirklich sowas wie ein poetischer Essay mit so einer Ernsthaftigkeit und Tiefsinnigkeit, die, glaube ich, viele überraschen würde, die im Comic immer noch so ein jugendliches, halbseriöses Medium sehen.
Sagt Jule Hoffmann über Wie Dinge sind von Gigi, erschienen im Avant Verlag, 104 Seiten, kosten 14 Euro. Vielen Dank, Jule.
Gern.
Wo kommt eigentlich das Geld her? Mit dieser simplen Ausgangsfrage versucht Carmen Losmann in ihrem Dokumentarfilm Ökonomia herauszufinden, wie der Kapitalismus funktioniert. Losmann spricht dafür mit Volkswirten, Marketingdirektoren, Finanzvorständen und Vermögensverwaltern. Sie kämpft sich durch einen Wust von Fachtermini, um am Ende ganz unaufgeregt und sachlich zu folgendem Ergebnis zu kommen. Gewinne, das sind immer die Schulden anderer. Heute kommt Carmen Losmanns Film in die Kinos. Marcel Fratscher hat den Film für uns gesehen. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor an der Humboldt-Universität Berlin und jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Fratscher.
Hallo, guten Tag.
Wie hat Ihnen der Film gefallen?
Mir hat der Film gut gefallen. Ich musste erst einmal so ein bisschen reinkommen und mich orientieren und war auch manchmal überrascht, weil natürlich, ich bin Ökonom, Wirtschaftswissenschaftler und dann denkt man natürlich von sich, ich kenne natürlich die Themen, ich habe viel über Geld, über Geldpolitik, aber das ist einer meiner Fachbereiche. Und trotzdem hat er mich auch manchmal immer zum Stutzen gebracht und mich selbst zu hinterfragen. Und das hat mir an dem Film sehr gut gefallen, dass er eben das, was wir eigentlich, was so offensichtlich zu sein scheint, hinterfragt und uns zum Nachdenken anregt. Und das finde ich klasse. Und auch für mich als Experten oder vermeintlichen Experten war das extrem hilfreich.
Das wirklich Berückende an diesem Film, das ist ja genau das, wie Carmen Losmann mit einfachsten, ja geradezu naiven Fragen die vermeintlichen Chefauskenner aus der Reserve lockt. Besonders eindrucksvoll fand ich auch die folgende Szene.
Wo kommt das Geld her, damit Unternehmen gesamtwirtschaftlich Gewinne machen können?
Das ist eine gute Frage.
Weil das ist ja die Voraussetzung dafür, dass Vermögen wachsen kann, oder?
Ja. Lass mich mal überlegen. Wollen wir die Frage zurückstellen und später nochmal aufnehmen?
Gut, ja. Dann komme ich zu einer anderen Frage, die mich auch nochmal...
Die ist gut, aber die ist wahnsinnig kompliziert zu beantworten.
Herr Fratscher, ästhetisch führt uns der Film ja hoch in spiegelglatte Bankentürme, also zwischen Stahl und Glas in ein System, das scheinbar Transparenz vorgibt und dabei doch im Grunde nur von Verschleierung lebt. Also ständig werden da aus nicht nachvollziehbaren Gründen auch Interviews wieder abgesagt. Sitzungen und Beratungsgespräche werden nur simuliert. Was sagt uns das über unser System? Warum sind die Verantwortlichen hier im Kapitalismus offenbar so öffentlichkeitsscheu?
Naja, die Menschen, die das Geld managen und verteilen in der Privatsektor, sind halt meist auch die, die sehr viel Geld verdienen, die sehr stark von dem System profitieren. Und nicht umsonst, wenn sich junge Menschen fragen, was soll ich denn nach der Schule machen oder nach dem Studium, war lange Zeit die Finanzbranche extrem attraktiv, weil sie eben sehr, sehr hohe Gehälter gezahlt hat. Und ich will es mal so beschreiben, das Finanzsystem ist letztlich ja ein Vermittler, also zwischen den Sparern, also die, die mehr leisten, als sie selber konsumieren oder ausgeben, und den anderen, die Geld brauchen, um zu investieren, um vielleicht sich ein Häuschen zu kaufen oder einen Kredit für ein Auto aufzunehmen. Und als Vermittler, das ist das Finanzsystem als Ganzes, dieses Finanzsystem verdient ganz ordentlich dabei mit. Und häufig ist es halt sehr intransparent, was mit dem Geld denn passiert, dass wir als Sparerinnen und Sparer dort reingeben und wir wissen nicht wirklich, wo kommt es wieder raus und wie viel davon kommt wieder raus. Wir sehen letztlich das dann nur auf unserem Sparkonto, was wir an Zinsen bekommen. Und das ist herzlich wenig, gerade im Augenblick. Aber dann sieht man andere, die einen Kredit aufnehmen wollen, die müssen dann häufig sehr viel dafür zahlen. Und sagt man, ja, aber was passiert mit der Differenz? Das bleibt halt im Finanzsystem. Also Intransparenz ist halt letztlich auch häufig eine Art und Weise, wie das Finanzsystem als Vermittler profitiert und sehr gut Geld verdient.
Das Fazit dieses Films lautet ja aber, Gewinne, das sind die Schulden anderer. Und wenn man so will, bedeutet Wachstum automatisch das Ende unseres Planeten. Würden Sie diese simple Moral der Geschichte so unterschreiben?
Nein, bei der Schlussfolgerung stimme ich nicht zu. Gewinne sind nicht unbedingt die Schulden anderer. Gewinne können etwas sein, wenn, ein ganz simples Beispiel, ich in meinem Garten etwas anbaue, Gemüse, was auch immer, und das dann verkaufe. Dann habe ich einen Gewinn, dann nehme ich Geld ein für meine Arbeit, für das, was ich getan habe. Das ist, ja, natürlich gibt mir jemand anders das Geld, aber das Geld, das er oder sie dann mit der eigenen Hände erarbeitet haben. Also das ist nicht unbedingt Schulden. Gleichzeitig, mein großes Problem ist mit diesem Narrativ, Wachstum, Wirtschaftswachstum führt zur Katastrophe oder ist was Schlechtes. Wir messen Wirtschaftswachstum schlecht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Worum es eigentlich uns Menschen, aber auch einer Gesellschaft geht, ist um Lebenszufriedenheit, Glück. Und die Schwäche von uns Ökonomen oder in der Wirtschaftswissenschaft ist, dass wir das versuchen, mit Geld zu messen, in Einheiten, Geldeinheiten, in Euros oder Dollar. Und sie können viele Dinge von dem, die Wert schaffen, die bedeutungsvoll sind, die einen Sinn ergeben, nicht in Geld oder ganz schlecht in Geld messen. So soll ich sagen, schlecht in Geld messen. Und deshalb ist Wirtschaftswachstum, das wird ja häufig in Geldeinheiten gemessen, ein sehr, sehr schlechtes Maß für Lebenszufriedenheit, für Glück. Nur das Problem ist, dass wir eben kein besseres Maß haben. Deshalb, glaube ich, müssen wir daran arbeiten, Glück, Lebenszufriedenheit, all die Dinge, die für uns als Gesellschaft wichtig sind, besser zu messen. Dazu gehört auch Klimaschutz, dazu gehört soziale Teilhabe, dazu gehört gesellschaftlicher Zusammenhalt, dazu gehört die Möglichkeit, für jeden Einzelnen Freiheiten zu haben. All das müssen wir besser messen und darauf fokussieren, dass wir davon mehr haben. Das ist letztlich, worum es geht.
Herr Fratscher, noch mal ganz kurz, auch wenn Sie inhaltlich in der Quintessenz jetzt nicht ganz mit diesem Film übereinstimmen, trotzdem, was kann ein Film wie dieser von Carmen Losmann möglicherweise doch auch bewirken?
Nochmals, mir gefällt der Film sehr gut, weil er uns zum Denken anregt. Und auch wenn ich jetzt in der Schlussfolgerung nicht eins zu eins übereinstimme, so stellt sie letztlich die richtige Frage. Was wollen wir eigentlich erreichen mit dem, wie wir zusammenleben, auch mit unserer Wirtschaft? Und Geld kann nicht das Ziel an sich sein. Das nehme ich aus dem Film mit und das finde ich wichtig. Und auch nochmal zwei weitere Dinge. Wir brauchen mehr Transparenz. Wir müssen besser auch den Menschen erklären können, wie eine Wirtschaft funktioniert, was mit dem Geld passiert, wo es herkommt. Und was ich auch mitnehme aus dem Film ist, dass wir, jeder Einzelne von uns auch eine Eigenverantwortung hat, sich schlau zu machen, nachzufragen, neugierig zu sein und auch um unser eigenes Geld uns zu kümmern. Und wir Deutschen sind ja auch sehr schlecht darin, unser eigenes Geld anzulegen und Vorsorge zu betreiben. Oder viele von uns sind davon schlecht. Ich glaube, ich würde mich damit einbeziehen. Also auch wenn ich jetzt mit dem Fazit nicht eins zu eins übereinstimme, trotzdem halte ich den Film für absolut sehenswert und wichtig, weil er eben zum Nachdenken anregt.
Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts zur Wirtschaftsforschung und Professor an der Berliner Humboldt-Uni. Mit ihm haben wir über Carmen Losmanns Dokumentarfilm Ökonomia gesprochen, der heute in die Kinos kommt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Fratscher.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.